Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute am Volkstrauertag denken wir an die Gefallenen der Weltkriege und an die Kriege, die es heute gibt. Besonders steht uns vor Augen die Situation im Nahen Osten und der Ukraine. Schrecklich, was da passiert. Und schrecklich, was passiert ist. Und wir wünschen uns, dass es endlich Frieden gibt. Und was können wir tun? Das Erste und Wichtigste für Christen, wir können beten. Gott kann überall eingreifen. Ich erinnere nur daran, dass es ein Wunder war und ich glaube auch eine Gebetserhörung, dass es beim Fall der Mauer keinen Krieg gab. Gott kann auch da Frieden schenken, wo wir es nicht für möglich halten. Aber mancher sagt, ja, aber ich möchte auch was praktisch tun. Was kann ich denn so ganz praktisch machen für den Frieden? Und viele fühlen sich angesichts der Kriege in unserer Welt hilflos. Eine christliche Gemeinde kann nicht den Frieden in der Welt durchsetzen. Wir sind keine Weltpolizei. Aber eine christliche Gemeinde kann ein Modell des Friedens in dieser Welt sein. Das wäre doch schön, wenn Christen anders miteinander umgehen, als es oft in der Welt geschieht. Das führt leider nicht dazu, dass gleich alle Kriege aufhören. Aber es ist doch ein Zeichen. Und ein Zeichen, das nicht ohne Auswirkungen bleibt. Menschen, die sich nach Frieden sehnen, können neugierig werden auf Jesus. Und dann kann sich etwas verändern. Es wäre doch schön, wenn Menschen auch außerhalb der Gemeinde beobachten könnten, ja, in der Gemeinde ist etwas anders. Wie kann das aussehen? Wir haben heute einen Predigttext, der uns vorgeschlagen ist, der uns zeigt, wie Paulus der Gemeinde in Rom Mut gemacht hat, untereinander Frieden zu haben. Römer 14, die Verse 7 bis 13. Da schreibt Paulus, denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum, lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder oder Schwester einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Amen. Schauen wir uns diesen Text an unter der Überschrift Die christliche Gemeinde als ein Modell des Friedens. Und ich möchte zwei Punkte aus unserem Text herausgreifen. Das Erste, was es bedeutet, in der Gemeinde Frieden zu haben. Was es bedeutet. Ich verrate kein Geheimnis, wo Menschen zusammen sind, da gibt es Auseinandersetzungen. Das ist auch in christlichen Gemeinden nicht anders. Und auch die Gemeinde in Rom machte da keine Ausnahme. Ich wiederhole mich, lest immer auch den Zusammenhang eines Textes in Versen vor unserem Predigttext. Da erfahren wir, worüber in Rom gestritten wurde. Da war zum einen die Frage, darf ein Christ Fleisch essen oder nicht? Wird heute ja auch manchmal diskutiert. Einige sagten, also das geht gar nicht, ein Christ darf natürlich kein Fleisch essen. Und andere sagten, na warum denn nicht? Ist doch nichts Schlimmes. Eine andere Frage war, ob es für Christen besondere Tage gibt oder nicht. Im Hintergrund stand die Frage, sollten Christen den jüdischen Sabbat einhalten oder nicht? Vielleicht ging es auch um die jüdischen Fasttage, Dienstag und Donnerstag. Und was sagt Paulus dazu? Vers 10 schreibt er, du aber, was richtest du deinen Bruder und deine Schwester? Und dann Vers 13 noch einmal, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten. Das ist also entscheidend, wenn es darum geht, Frieden zu halten, dass wir nicht über andere richten, über andere Christen. Nicht über andere urteilen. Warum ist das so wichtig? Streit entsteht, wenn einer was gegen den anderen hat und wenn man nicht in der Lage ist, das Problem vernünftig zu lösen. Das ist im Kleinen so und im Großen zwischen Staaten nicht anders. Also fragen wir, was es bedeuten kann, ganz konkret, dass wir nicht über andere richten, so wie Paulus schreibt. Ich möchte dazu drei Aspekte nennen. Der erste, streitet nicht um unwichtige Dinge. Denkt man nochmal an das, worum es in Rom ging. Die Frage nach dem Fleischessen und die Frage nach besonderen Tagen. Was sagt Paulus dazu? Er ist an dieser Stelle ganz offen. Er sagt nicht, ein Christ muss das so machen oder ein Christ muss das so machen. Im ersten Vers von Kapitel 14, also das Kapitel, aus dem unser Predigtext stammt, da schreibt er, streitet nicht über Meinungen. Meinungen, damit meint er Dinge, die biblisch nicht eindeutig sind, wo es also unter Christen auch verschiedene Meinungen geben kann. Natürlich ist jeder persönlich von seiner Meinung überzeugt, kann man auch sein, aber dass man nicht sagt, also wenn du Christ sein willst, musst du das so oder so sehen. Natürlich gibt es Dinge, die sind eindeutig, zum Beispiel was im Glaubensbekenntnis steht. Das sind eindeutige biblische Aussagen und über die Jahrtausende hinweg in verschiedenen Kirchen halten Christen daran fest, das gilt. Und wenn da eine andere Meinung ist und zum Beispiel sagt, oh nee, Jesus ist gar nicht auferstanden, dann müssen wir klar sagen, das passt nicht zu Gottes Wort. Aber es gibt auch Fragen, wo das nicht so eindeutig ist in der Bibel. Zum Beispiel eben beim Essen von Fleisch und beim Umgang mit besonderen Tagen. Ich will mal noch ein paar andere Fragen ergänzen, die heute so in Gemeinden diskutiert werden. Zum Beispiel, soll man sich fein anziehen, wenn man in den Gottesdienst geht, um zu zeigen, Gottesdienst ist was Besonderes? Oder soll man gerade eben sagen, ja, ich komme einfach, wie ich sonst auch bin, um zu zeigen, Gott nimmt mich an, wie ich bin? Oder welche Musik sollen wir im Gottesdienst haben? Spannendes Thema. Oder auch die Frage, wie ist das so am Anfang des Gottesdienstes? Sollte man zur Ruhe kommen, um ganz persönlich sich auf den Gottesdienst vorzubereiten? Oder ist es schön, die anderen rechts und links zu begrüßen und miteinander ins Gespräch zu kommen? Natürlich kann jeder und jede zu dieser Frage eine Meinung haben. Aber wegen verschiedener Meinungen in diesen Fragen, die in der Bibel nicht eindeutig sind, sollten wir uns nicht trennen. Darum also von Gottes Wort her die Frage, prüf dich bei der nächsten Diskussion. Geht es hier wirklich um Dinge, die biblisch eindeutig sind oder geht es um deine Meinung? Es kann ja sein, dass wir manchmal vehement etwas vertreten und meinen, ja, das muss so sein. Und insgeheim geht es vielleicht um was ganz anderes, nämlich um die Frage, wer hat hier das Sagen? Wer setzt sich hier durch? Prüfen wir uns. Streiten wir also nicht um unwichtige Dinge. Eine kleine Geschichte dazu, wie relativ manches ist. Viele kennen auch den Evangelisten Wilhelm Busch, der dieses Buch geschrieben hat, Jesus unser Schicksal, nach der Bibel das meistverkaufteste christliche Buch. Und von dem wird berichtet. Wilhelm Busch kam aus dem Ruhrgebiet und wurde eines Tages nach Württemberg zu einer Evangelisation eingeladen. Einer der einladenden Brüder hat allerdings Bedenken, und zwar wegen Buschs Hobby. Er war passionierter Pfeifenraucher. So schrieben sie einen Brief und baten, er möge doch bitte die Pfeife zu Hause lassen, da Rauchen in der Gemeinde Anstoß erregen könnte. Busch schrieb zurück, gerne lasse ich meine Pfeife daheim, wenn dies anderen ein Ärgernis ist. Doch möchte ich sie im Gegenzug herzlich darum bitten, ihren Most im Keller zu lassen, da Alkohol bei uns Christen im Rheinland anstößig ist. Also andere Gegenden, andere Sitten, auch bei Christen. Ist übrigens auch so, nicht? Wenn man in Siegerland, war ja vorher in Mittelhessen, also da ging das gar nicht, dass ein Christ raucht. Ich habe gelernt, im Siegerland ist das wieder anders. Also, ja. Ein zweites, was es bedeutet, nicht über andere zu richten. Wir dürfen nicht das Gericht Gottes vorwegnehmen. Jesus hat eindeutig gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Er meint jetzt nicht, dass wir deswegen alles gut finden müssen oder sollen, was andere sagen und tun. Und dass wir nie ein kritisches Wort sagen dürfen. Aber, dass wir nicht meinen, wir könnten beurteilen, wer Christ ist oder wer nicht. Greifen wir nochmal das Beispiel mit dem Rauchen auf. Also, dass wir uns nicht missverstehen. Ich würde jedem abraten zu rauchen und ich sage jetzt meine Meinung, Gott hat uns einen Körper gegeben und wir sollen ihn auch nicht selber kaputt machen, aber daran hängt nicht das Christsein. Ich hörte mal eine Frau, also nicht aus Siegerland, die sagte, was, der raucht und der will Christ sein? Das finde ich schwierig, weil man dann an einer Ermessensfrage daran das Christsein hängt. Dann hängt das Christsein nicht mehr daran, ob du eine Beziehung zu Jesus hast, sondern daran, ob man eben an einer bestimmten Stelle so lebt, wie ein anderer sich das vorstellt. Das Gleiche gibt es auch bei manchen Auslegungen. Natürlich halte ich es für falsch, wenn man das, was in der Bibel steht, in Frage stellt. Wir vertrauen darauf, die Bibel ist Gottes Wort. Punkt. Aber ich würde niemandem das Christsein absprechen, wenn jemand irgendeiner Stelle in der Bibel anders sieht als ich. Ich kenne zum Beispiel einen Christen, der ist mir in vielerlei Hinsicht ein Vorbild geworden. Aber wir haben eine unterschiedliche Auffassung, was den Propheten Jesaja angeht. Dieser Christ geht davon aus, dass der Prophet Jesaja eigentlich von mehreren Propheten geschrieben ist, so wie es die kritische Bibelwissenschaft sieht. Ich halte das für falsch. Denn in der Bibel ist ganz klar, es gibt nur einen Jesaja und Jesus hat auch von einem Jesaja gesprochen. Trotzdem hängt an dieser Frage und an ähnlichen Fragen nicht, ob einer Christ ist oder nicht. Oder ob einer ewiges Leben hat oder nicht. Nebenbei bemerkt, es könnte ja auch sein, dass ich an irgendeiner Stelle falsch liege und mir Gott dann, wenn ich vor ihm stehe, sagt, tut mir leid, da hast du dich geirrt, Christian. Aber ich vertraue darauf, weil ich zu Jesus gehöre, werde ich gerettet, auch wenn ich an der und der Stelle vielleicht irgendwas falsch sehe. Passen wir also auf, dass wir uns nicht an die Stelle Gottes setzen und dass wir uns zum Richter machen über andere. Und noch was, was Richten bedeuten kann. Man sagt ja manchmal, der Ton macht die Musik. Man kann Kritisches in einer hilfreichen Weise sagen oder in einer weniger hilfreichen Weise. Man kann das Gleiche auch in einer richtenden Weise ausdrücken zum Beispiel. Ich meine damit jetzt nicht nur die Lautstärke, der einer was sagt, sondern eine Formulierung kann auch ganz viel ausmachen. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich einem anderen so ganz direkt was vor den Bug knalle und sage, völlig unmöglich, was du da machst. Oder ob ich einen persönlichen Eindruck vermittle und sage, mich stört das, das und das. Dann ist es mein Eindruck und nicht ein direkter Vorwurf. Ich-Botschaften statt Du-Botschaften, sagt man dazu. Ein anderes Beispiel, Verallgemeinerungen. Dass ich also nicht konkret sage, okay, wir reden jetzt über das und das und das, sondern dass ich gleich so einen Umschlag mache und sage, ach ja, bei dir ständig machst du und damals hast du schon und immer machst du. Also gleich so eine Verallgemeinerung. Wir sehen, es macht einen Unterschied, wie ich rede. Den gleichen kritischen Inhalt kann ich positiv, gesprächseröffnend ausdrücken oder richtend. Übrigens ist das nicht nur ein Thema für Gemeinde, sondern auch für Beziehungen, für Ehen, für Familie, für Nachbarschaften, Schule, Beruf, wo auch immer man mit anderen zusammen ist. Das war so allgemein zum Thema nicht richten. Jetzt haben wir in unserem Text noch etwas, was es bedeutet, Frieden zu halten. Da ist es nämlich dann hier in Vers 13, richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder oder Schwester einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Also zunächst, dass ich auf andere Rücksicht nehme. Manchmal sagt oder tut man ja Dinge, da weiß ich schon, also wenn ich das sage oder tue, dann geht der andere durch die Decke. Manchmal macht das richtig Spaß, das auszunutzen. Und je besser man sich kennt, desto besser weiß man auch, wie man den anderen verletzen kann. Also es gibt Leute, die kann ich ganz besonders treffen, das weiß ich schon, wenn ich sage, du bist wie deine Mutter oder wie dein Vater. Jeder weiß, an wen man denkt vielleicht. Andere werden besonders verletzt, wenn man sie an ihre Vergangenheit erinnert. Damals hast du doch. Frieden halten bedeutet, so etwas zu vermeiden. Aufeinander Rücksicht nehmen. Oder auch im Konkreten aufeinander Rücksicht nehmen. Denken wir nochmal an das Fleisch, die Frage war in Rom. Auch an dieser Stelle kann man aufeinander Rücksicht nehmen. Und das hat Paulus auch so ausgedrückt. Zum Beispiel, man muss ja, wenn man Fleisch isst und der Meinung ist, das ist okay, nicht gerade dann das machen, wenn einer dabei ist, der sagt, das geht nicht. Man kann das ja auch in anderen Gelegenheiten machen. Das gilt auch für andere Dinge. Dass ich auch sage, ich möchte keinen Anstoß geben. Zum Beispiel auch durch meine Kleidung, dass ich durch meine Kleidung andere nicht verärgere. So werden manche Konflikte vermieden. Nochmal, wenn wir auf das achten, was Paulus hier schreibt, wird es leider immer noch Kriege in dieser Welt geben. Aber es ist doch ein starkes Zeichen, wenn wir als Gemeinde einüben, Frieden zu halten, indem wir andere nicht richten, nicht verachten. Und der Volkstrauertag, wo wir an Krieg und Gewalt in der Welt denken, kann uns ein guter Anstoß dazu sein. Ein zweiter Gedanke. Was uns hilft, in der Gemeinde Frieden zu halten? An so besonderen Tagen wie heute am Volkstrauertag, da hören wir oft Appelle von berufenen Leuten, die im Fernsehen übertragen werden. Dann heißt es, ja, setzt euch für den Frieden ein. Natürlich richtig. Wer würde das bestreiten, dass das gut ist? Das Problem ist nur, Appelle ändern oft nicht viel. Dann sagen alle, ja, ja, ist richtig, aber es passiert eigentlich nichts. Dass wir etwas wissen, was es gut ist, heißt noch nicht, dass sich etwas verändert. Und darum ist es gut, dass Paulus uns nicht nur appelliert und sagt, richtet nicht, sondern dass er uns auch noch Hilfen gibt und sagt, so kann das funktionieren, dass ihr euch nicht mehr gegenseitig richten müsst. Schauen wir in den Text. In den Versen 7 bis 9, da steht etwas, was zunächst einmal gar nicht zu unserem Thema zu passen scheint. Da schreibt Paulus, dass wir des Herrn sind, also zu Jesus gehören, im Leben und im Sterben. Wer im Konfirmandenunterricht war, erinnert sich vielleicht noch früher, Heidelberger Katechismus, erste Frage, haben viele auswendig gelernt, da heißt es, wo es der einzige Trost im Leben und im Sterben ist, dass ich zu Jesus gehöre oder ihm eigen bin, wie es früher hieß. Und das ist ein ganz starker Trost, ein Trost für alle, die merken, mein Leben auf dieser Erde geht zu Ende. Oder auch die Trauern. November ist ja auch der Trauermonat. Natürlich, es ist schwer, Abschied zu nehmen vom Leben auf dieser Erde. Aber, und das ist das Besondere für Christen, das Wesentliche ändert sich nicht. Und was ist das Wesentliche? Das Wesentliche ist die Beziehung zu Jesus Christus. Man kann das vergleichen mit einem Umzug, wenn ich irgendwo anders hinziehe und da muss ich viel zurücklassen, Freunde, eine vertraute Umgebung, was auch immer. Aber wenn dann jemand mitzieht, der mir sehr wichtig ist, mein Ehepartner oder ein Freund oder jemand anders, dann ist es immer noch schwer, die vertraute Umgebung zurückzulassen. Aber wenn ein vertrauter Mensch mit dabei ist, ist es schon viel leichter. Weil die Beziehung zu diesem Menschen letztlich viel wichtiger ist als ein Ort. Und so geht die Beziehung zu Jesus letztlich viel tiefer noch als die tiefste menschliche Beziehung. Und diese Beziehung trägt auch, wenn ich sozusagen den Ort des Lebens auf dieser Welt verlassen muss. Das ist der entscheidende Trost, dass ich weiß, an dem Wichtigsten, was ich habe, nämlich mein Leben mit Jesus, ändert sich nichts, wenn ich diese Welt verlasse. Im Gegenteil, ich komme noch näher zu ihm und ich kann leben für immer. Was für eine Hoffnung. Und darum ist es das Allerwichtigste in unserem Leben, dass wir in diese Beziehung zu Jesus Christus eintreten und mit ihm leben. Dass er die Nummer eins ist in meinem Leben. Dass er der Herr ist, wie Paulus es ausdrückt. Der Herr in meinem Leben. Der Herr über mein Geld, über meine Zeit, meine Beziehung, über alles, was ich mache. Gott fragt sie, Gott fragt dich heute Morgen. Lebst du dein Leben mit Jesus? Ist er die Nummer eins bei dir? Du kannst heute damit anfangen. Wir erinnern uns heute am Volkstrauertag an die Gefallenen der Weltkriege. Und es ist schlimm, wenn Menschen im Krieg sterben müssen. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir zurzeit bei uns in Deutschland keinen Krieg. Aber die Erinnerung an die Toten im Krieg und der Blick auf die Kriege, die es ja heute gibt, kann uns auf schmerzliche Weise daran erinnern, ja, auch wir werden einmal sterben. Auf welche Weise auch immer. Auch wir werden einmal vor Gott stehen. Und das ist gut, wenn wir durch Jesus Hoffnung haben. Wissen Sie, weißt du, wo du hinkommst, wenn du stirbst? Nur mit Jesus haben wir ewiges Leben. Und so kann der Volkstrauertag ein Anstoß sein, neu mit ihm anzufangen. Nun kann man fragen, ja, was hat das damit zu tun, dass wir Frieden haben in der Gemeinde? Darum geht es ja heute. Hilft es denn zum Frieden untereinander, wenn wir zu Jesus gehören im Leben und im Sterben? Ja, das tut es. Ganz sicher. Warum? Weil alle, die mit Jesus leben, auf eine ganz besonders tiefe Art miteinander verbunden sind. Schon menschliche Interessen verbinden ja. Also wenn man zum Beispiel im Schützenverein zusammenkommt oder in der Feuerwehr oder im VDK oder im Heimatverein, dann kommt man ja zusammen, weil man ein gemeinsames Interesse hat. Und das verbindet. Natürlich kann es auch im Verein mal Stress geben, aber es ist schon leichter, wenn man so ein gemeinsames Interesse hat. Und das Leben mit Jesus geht noch viel tiefer als menschliche Interessen. Wer zu Jesus gehört, ist Gottes Kind. Und als Kind Gottes bin ich verbunden mit anderen Kindern Gottes in einer geistlichen Familie. Nicht umsonst nennt Paulus in Vers 10 den anderen Christen Bruder. Man kann das griechische Wort auch mit Geschwister übersetzen, also kann man auch Schwestern sagen. Wenn es mit anderen in der Gemeinde schwierig wird, hilft es also, sich klarzumachen, der andere oder die andere ist mein Bruder oder meine Schwester. Wir gehören zusammen, wie in einer Familie. Ob wir uns nun sympathisch sind oder nicht, wir gehören zusammen. Jetzt und für immer, denn wir haben ja einen gemeinsamen Vater im Himmel. Und das macht es schon viel leichter. Und das Nächste, dieser Vater im Himmel ist der Richter. Der Richter über alle. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, schreibt Paulus in Vers 10. Und Vers 11 erfahren wir, dass Gott sagt, mir sollen sich alle Knie beugen. Das heißt, vor Gott müssen wir alle einmal klein beigeben. Wir sprachen davon, wie wichtig es ist, nicht über andere zu richten. Mancher denkt vielleicht, ja, also wenn ich da nicht eingreife und mal für Gerechtigkeit sorge, dann gibt es ja nie Gerechtigkeit, muss man doch was tun. Natürlich, menschlich gesehen ist das manchmal notwendig. Aber es bleibt dabei, wir sollen nicht richten. Und wenn es das schwerfällt, können wir daran denken, Gott ist ja der Richter. Also, was mich gerade an dem anderen aufregt, das ist nicht vergessen bei Gott. Auch darüber wird er richten. Gott wird die zur Rechenschaft ziehen, die mich verletzt haben. Er wird für jeden ein gerechtes Urteil haben. Zu urteilen ist seine Aufgabe, nicht meine, nicht unsere. Unsere Aufgabe ist, dem anderen vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das kann sozusagen ein Schlüssel zum Frieden sein, dass wir denen vergeben, die uns etwas angetan haben. Das durchbricht den Kreislauf der Rache. Dass man immer sagt, ja, du hast mir und du hast mir und dann geht das hin und her. Dann kann es Versöhnung geben. Wie gut, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eine Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich gab. Aber auch im Kleinen kann es Versöhnung geben. Überlegen Sie, überleg du, wo ist in deinem Leben eine Versöhnung mit einem anderen dran? Wo möchte Gott, dass du einem anderen oder einer anderen vergibst? Sich daran zu erinnern, daran zu denken und das umzusetzen und nicht zu vergessen, Gott richtet, das kann eine ganz entscheidende Hilfe zum Frieden sein. Dass Gott über alle richtet, wie er steht, das heißt auch, er richtet ja nicht nur über die anderen, er richtet auch über mich. Und es kann auch eine Hilfe sein, sich das immer wieder klarzumachen. Dann sehe ich nämlich, ich bin ja auch nicht ohne Schuld. Bei fast allen Konflikten gibt es zwei Seiten. Und man sieht mit Vorliebe immer zuerst die Schuld des anderen. Mir begegnet das öfter in Konfliktgesprächen, zum Beispiel mit Ehepaaren. Da jammert sich der eine über den anderen aus. Nicht? Oh, der hat das und das und der und die und die und die. Und dann geht das immer so hin und her und immer der andere ist schuld. Wäre es nicht viel besser, zunächst mal auf sich selbst zu schauen? So wie Jesus es ausdrückt, zuerst den Balken im eigenen Auge zu sehen und dann den Splitter im Auge des anderen? Gott wird mich richten. Und dass ich mich daran erinnere, das kann helfen. Gott wird mich nicht im Gericht fragen, was haben die anderen getan? Gott wird mich im Gericht fragen, was hast du getan? Wie war dein Leben? So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben, schreibt Paulus in Vers 12. Das zu sehen, macht demütig. Ich erkenne, ich brauche zuerst für mich selbst die Vergebung. Wie gut, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Wie gut, dass ich seine Vergebung für mich ganz persönlich annehmen kann. Und auch das hilft, zu vergeben. So ist es ja heilsam, nicht zu vergessen, der Herr ist der Richter. Er wird richten über die anderen, aber auch über mich. Wir haben noch was in unserem Text, was uns hilft, nicht über andere zu richten. Vers 10 verbindet Paulus das Richten mit dem Verachten. Er schreibt, du aber, was richtest du deinen Bruder oder was verachtest du deinen Bruder? Offensichtlich hängt das zusammen, richten und verachten. Wenn ich einen anderen verachte, also sage, bei dem geht gar nichts, dann verurteile ich ihn auch sehr schnell. Oder anders ausgedrückt, die innere Haltung, die ich einem anderen gegenüber habe, die hat oft Auswirkungen auf konkretes Verhalten ihm gegenüber. Und darum ist es zu wenig, nur zu sagen, ich will mir jetzt Mühe geben, ein bisschen nett zu sein. Wenn ich insgeheim über einen anderen denke, was für ein A, Punkt, 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 wird das schwer sein, nett zu sein. Der erste Schritt also, dass ich meine innere Haltung einem anderen gegenüber verändere. Eben zum Beispiel dadurch, dass ich mir bei einem anderen Christen klar mache, ja, auch wenn er mich gerade nervt oder verletzt oder was auch immer, auch der, auch die ist ein Kind Gottes. Und indem ich bewusst vergebe. Und wenn mir das schwerfällt, kann ich auch darum beten und sagen, Herr, gib du mir Liebe für diesen Menschen. Nimm du mir diese negativen Gefühle weg, die ich diesem Menschen gegenüber habe. Dann kann sich durch Gottes Geist etwas verändern. Und das hilft zum Frieden. Paulus zeigt uns heute am Volkstrauertag, wie Frieden aussehen kann. Frieden im Kleinen, aber vieles kann man auch übertragen auf den Frieden im Großen. Und es wäre doch schön, wenn wir als Gemeinde diesen Frieden ganz konkret, ganz praktisch leben würden. Das wäre doch ein guter Beitrag zum Frieden, gerade heute am Volkstrauertag. Lasst uns beten. Danke, Herr, dass du uns zeigst, wie es gelingen kann, Frieden zu halten. Schenk, dass das nicht nur eine Theorie bleibt, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir es umsetzen, dass wir neu mit dir leben und dann auch gut miteinander leben können. Amen.
Wir wollen jetzt Fürbitte halten und ich darf bitten, für jeden, der es möglich ist, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir haben es am Eingang zu diesem Gottesdienst gesungen, du bist unser Zufluchtsort. Und du weißt um all unsere persönlichen Gedanken. Du weißt, was uns belastet. Du weißt um all die Dinge, wo wir immer wieder scheitern. Du weißt, wo wir Angst vorhaben, auch in der kommenden Woche. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir all diese Dinge wirklich vor dich bringen, zu dir hinfliehen. Herr, und wir werden Antworten erfahren. Wir werden von dir Hilfe bekommen. Du wirst uns entlasten, du wirst uns ganz konkret die Antworten geben. Herr, und ich möchte dir Dank dafür sagen, dass du einfach im Alltag erfahrbar bist. Du weißt um Probleme in Beziehungen, in der Schule, im beruflichen Alltag, Fragen, die ungelöst sind, wo wir mit Dingen nicht klarkommen. Du weißt um Krankheiten. Herr, möchte dich bitten, dass du ganz konkret einschreitest und hilfst. Lieber Vater im Himmel, es gibt sehr viele Kriege und Unruhen auf dieser Erde. Heute denken wir ganz besonders daran. Aber auch da dürfen wir dich immer wieder bitten, dass du Frieden schenkst, dass wieder neue Vergebung möglich ist, Vertrauen wieder entstehen darf, weil vor dir gibt es keine Unmöglichkeiten. Herr, dir wollen wir vertrauen, dass die Menschen, die die Verantwortung übernommen haben in unserem Land, in dieser Welt, dass sie sich von dir lenken lassen, dass sie weise handeln. Herr, dass ein Miteinanderreden möglich ist und diplomatische Lösungen auch gefunden werden können in all den Konflikten. Du stehst über all den Dingen. Die Antworten kommen nicht immer zu der Zeit, wo wir sie gerne haben möchten. Aber schenke uns einfach die Geduld und die Kraft, an dir dran zu bleiben. Darf dich bitten, dass wir über all dem das Lob und den Dank niemals vergessen. Dich loben und preisen über all das, was du uns geschenkt hast in unserem Leben. Dir dankbar sein dürfen auch für all die guten Momente und guten Dinge in unserem Leben. Lass uns das niemals aus dem Blick verlieren. Vater im Himmel, es gibt so vieles, was wir dir noch nennen könnten, und wir wollen es zusammenfassen in dem Gebet, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Volkstrauertag, geht in die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.